möchte heute die große Gabe, die Gott uns schenkt, an einem ganz knappen alttestamentlichen Bericht groß machen. 2. Könige 7, Vers 9. 2. Könige 7, Vers 9. Einer sprach zum anderen: Lasst uns so nicht tun. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir das verschweigen und warten, bis es lichter Morgen wird, so wird uns Schuld treffen. So lasst uns nun hingehen und es dem Haus des Königs ansagen. Sie haben sicher auch schon gemerkt, dass wir Schwaben ziemlich eigene Persönlichkeit haben, einen Willen. Durch den muss das durch. Manche Kopfformen, wenn sie es genau aussehen, erinnert mehr an ein Quadrat als an einen Schädel. Da sagt man den schwäbischen Quadratschädel, der steht und seine Überzeugung durchkämpft. Das gestern Abend beim Jugendtreffen der lieben Zeller-Konferenz etwas Originelles passiert. Der Missionar, der durch das Programm geführt hat, war lange Zeit in Asien und da ist er gewohnt, dass die Autorität viel gilt. In Asien ist das Wort eines Lehrers so, dass kein Jugendlicher wagen würde, überhaupt was dagegen zu setzen. Und als die jungen Leute in ihrem Überschwang am Anfang so schön Beifall gegeben hat, hat er gesagt, so, das war jetzt das letzte Mal, von jetzt ab geben wir keinen Beifall mehr. Und wissen Sie, was passiert ist? Er bekam den größten Beifall des Abends. Weil junge Leute sagen, wir machen doch, was wir wollen, doch nicht, was der will. Das muss durch meinen Kopf zuerst durch und da muss ich schließlich sagen, was ich will. Das ist gut so. Schließlich muss auch das mit der Pfingstbotschaft durch unseren Kopf durch. Sie wissen doch, was Pfingsten bedeutet. Das ist doch der Tag der Weltevangelisation. Ob es die Christen nicht irgendwann einmal begreifen, man kann gar kein Christ sein, wenn man nicht weiter erzählt und es allen sagt, was man in Jesus gefunden hat. Da muss ich immer dran denken, an die, die jetzt irgendwo unterwegs sind. Man hört ja gerne zu und vernimmt die Berichte von den Missionaren, die hinausgegangen sind. Aber sie wissen doch, dass es denen sehr schwer fiel. Die dachten, das sei denen so leicht gewesen. Denen war es bang, die hatten Angst. Sie wussten ja oft, welche Opfer von ihnen gefordert sind. Dazu ahnten sie, dass sie für die Aufgaben nur schlecht gerüstet waren. Und wenn man die fragte, ja, warum geht ihr? Gibt es nur eine Antwort. Ich muss. Und das hat nur einen Wert, wenn das wirklich in einem Dickschädel verankert ist, wo einer sagt, ich habe mich entschieden, ich muss das und das kann mir niemand abnehmen. Aber das betrifft doch nicht nur die weite Weltmission. Man kann heute nicht Pfingsten feiern, ohne sich der Frage zu stellen, ob das bei Ihnen jetzt überall geschieht, dass Sie sagen, da in unserem Umkreis, ich muss den Mund aufmachen. Natürlich habe ich ein banges Gefühl, wenn ich zu den Leuten soll. Ich bin doch auch gar nicht geschickt. Ich habe so eine Art, dass die anderen alle verärgert sind. Aber ich muss reden, ich kann nicht schweigen. Das ist das Geheimnis von Pfingsten. Gott überführt seine Leute. Und er bringt sie dorthin,
dass sie den Mund aufmachen.
Eigentlich müssen wir uns schämen an diesem Tag. Die große Schande der Christen ist, dass sie nicht gehen. Ich habe in vielen Bibelkreisen immer wieder erlebt, wie mit sehr feierlicher Stimme die Frage vorgetragen wurde, was ist eigentlich mit jenen Menschen, die noch nie das Evangelium gehört haben? Werden die verdammt? Die können doch überhaupt nichts dafür. Und es hat mich jedes Mal einen Zorn gepackt, wie man im Sessel sitzen kann und über die Menschen reden kann, die noch nie das Evangelium gehört haben, die in Dämonenfurcht leben, die nie die Freude eines Christen entdeckt haben. Da muss doch die Sache heißen, wie kann ich etwas unternehmen, um denen die frohe Botschaft des Evangeliums weiterzusagen? Warum sitzen die Christen so viel? Warum reden sie überhaupt so viel in ihren Zimmern und Clubs? Warum gehen sie nicht? Dieses Pfingstfest heute müsste uns in Bewegung setzen. Aber man meint immer, die Christen haben ganz große Bleigewichte an den Füßen und sie können kaum laufen. Immer wenn ich mich aufmachen will und Besuche machen, denke ich, ach, vielleicht reicht es auch noch morgen und da gibt es noch Abhaltungsgründe und man will immer nicht gehen. Das sind so Bleigewichte. Ich denke, die schlimmsten Gewichte an unseren Füßen, die uns hindern zum Gehen, ist die Schuld. Das ist Schuld, wenn wir schweigen, wenn wir Menschen allein lassen. Das wissen Sie doch, wie viele hier in unserer Umgebung schon warten auf einen, der Zeit hat, ihre Nöte und Sorgen zu hören. Sie wissen das wie in den Krankenhäusern. Sie warten, dass jemand kommt und mit ihnen betet und ihre Last mitträgt. Wo sind denn die Christen in unseren Tagen? Schuld, die uns vor Gott anklagt. Er hat uns das große Evangelium gegeben und wir behalten das für uns. Wir freuen uns daran und tragen das nicht weiter. Darum möchte ich zuerst noch ein bisschen drüber sprechen. Das ist ziemlich fies, was die Christen machen. Das ist ziemlich fies. Ich habe den Text ausgesucht von 4 aussätzigen Männern, die damals vor der Stadt Samaria lebten, kurz vor der Zerstörung der Stadt. Die Aramäer hatten die Stadt eingeschlossen, wochenlang. Und dann gab es nichts mehr zu essen. Bald waren die Vorräte aufgebraucht, die Läden waren leer gekauft, es gab nichts mehr in der Stadt. Und der Hunger war so schrecklich. Steht genau da, dass für einen Eselskopf, ich habe das noch nie gegessen und Gott sei Dank wird das bei uns nicht nötig sein, für einen Eselskopf 80 Silberlinge geboten wurden und für eine Handvoll Taubenmist 5 Silberlinge. So groß war die Hungersnot von Samaria. Und da lebten diese 4 Aussätzigen weit ab von der Stadt. Die hatten überhaupt niemanden, der nach ihnen schaute. Sie waren ja unversorgt in einer windschiefen Hütte, die als Asyl für diese ansteckend Kranken diente. Hat man sie da hinausgesperrt und sagte, nur weg von uns. Und jetzt in der großen Hungersnot hatten die überhaupt nichts mehr. Und nach Wochen sagen diese Männer, was sollen wir tun? Wir kommen ja sowieso um. Was kann uns noch passieren? Wir gehen einfach rüber ins Lager der Feinde. Ein kühner Entschluss. Aber die sagten sich, mehr als totschlagen können sie uns auch nicht. Und dann riskieren sie das. Sie gehen hinüber ins Lager der Aramäer. Als die Dämmerung kam, schleichen sie hinüber und kommen leise in das erste Zelt, ziehen die Zeltwand zurück und schauen hinein und da liegen alle köstlichen Speisen da auf dem Tisch. Die Aramäer waren geflohen, weil Gott eine Verwirrung gestiftet hat. Ein großes Wunder. Die Aramäer waren kopflos davongerannt und hatten alle ihre Güter liegen gelassen. Und die aussätzigen Männer, hungrig von vielen Wochen nichts zu essen, kommen in das Zelt und da liegen die alle, die großen, schönen Speisen. Ich weiß nicht, wir würden sagen Maultaschen und Schinkenwurst, aber die hatten vielleicht was anderes damals, ich kenne mich da nicht so aus, und stopften das rein in ihren Mund, die aßen und lachten einander an, jetzt endlich gibt's Futter. Und dann aßen sie und waren glücklich. Und als sie
nicht mehr Papp sagen konnten. Als sie satt waren, da liefen sie zum nächsten Zelt und da sahen sie Goldgefäße und Silbergefäße und dann rafften sie alle zusammen und steckten das unter ihren Kittel oder wie das damals hieß. Und es gibt unter uns immer so ein paar, die sich genau auskennen und darum möchte ich aufpassen. Also die stopften da so in ihre Taschen rein und sagten, ah, jetzt haben wir alles. Und plötzlich schlug ihr Gewissen. Das ist ein Tag guter Botschaft, wenn wir das verschweigen. Wenn wir das verschweigen und warten, bis das Licht der Morgen wird, so wird uns Schuld treffen. Die Aussätzigen, die wussten noch, was fies ist. Schuftig, gemein, hinterhältig. Wer etwas empfangen hat, muss das weitersagen. Da drüben in der Stadt Samaria, da sind die Leute noch eingeschlossen. Sie wissen gar nicht, dass die Aramäer davongelaufen sind. Jede Stunde sterben Menschen, wir müssen es ihnen sagen. Wir müssen jetzt hinüber, lasst uns laufen, lasst uns die Geräte absetzen und lasst uns nicht mehr weiter essen. Jetzt ist es wichtig, dass wir es den anderen sagen, was wir gefunden haben. Jetzt müssen wir loslaufen. Warum das bei Christen oft nicht klappt und warum ihr Gewissen nicht schlägt, wenn sie stundenlang da sitzen und bloß sich mit dem christlichen Glauben beschäftigen, ohne an die anderen zu denken, dann ist das, ich meine jedenfalls, oft ein Zeichen, dass sie es nie richtig gekostet haben. Darum ein zweiter Punkt, hast du es geschmeckt? Das erste war, ziemlich fies, was die Christen machen. Hast du es geschmeckt? Hast du es geschmeckt, was Gott an Gaben dir anbietet? Am Pfingsttag ist die Einladung so groß, wen da dürste, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Ach, da geht's doch gar nicht um ein bisschen Essen, um die Sättigung unseres Leibes, um die Lösung unserer körperlichen Fragen. Dass Gott unser Leben erfüllen will. Ich erlebe das immer in einer überwältigenden Weise an den Menschen, die am Rande des Todes leben. Und da wird es ja zur Probe, ob wir das begriffen haben. Wenn plötzlich Menschen sagen können in großer, fröhlicher Gewissheit, ich weiß, Jesus ist bei mir. Da haben sie die Gabe des Geistes Gottes empfangen. Wenn der Glaube nicht mehr wackelt, wenn Menschen gewiss werden, das ist doch damals am ersten Pfingsttag passiert. Es wäre schon schlimm, wenn unter uns nur einer wäre, der über die Gabe des Heiligen Geistes im Unklaren wäre. Das ist in der Bibel eindeutig gesagt. Der Geist, der gewiss macht im Glauben. Die Konfirmanden haben das in der Konfirmation wieder bekannt und wir haben damit eingestimmt. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, er hat mir ein Licht aufgesteckt. Ich darf Vater zu ihm sagen. Ich habe meine Zweifel überwunden. Wenn ich morgens die Bibel lese, dann spricht das zu mir. Hast du geschmeckt von den Gaben? Nur Leute, die richtig geschmeckt und gegessen haben, die empfinden auch die Schuld, wenn man es nicht den anderen weitersagt. Dann kommen die schönen Lieder, seinen Geist, den edlen Führer gibt er mir in seinem Wort, dass er werde mein Regierer durch die Welt zur Himmelspfort, dass er mir mein Herz erfülle mit dem hellen Glaubenslicht, das des Todes Macht zerbricht. Das müssen sie haben. Ohne Heiligen Geist können sie nicht glauben und nicht leben. Es gibt kein Christenleben ohne Heiligen Geist. Gott selbst erleuchtet uns und wohnt in uns und öffnet uns die Augen. Und Jesus hatte seinen Jüngern angekündigt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Wenn Jesus von der Dynamis spricht, der Kraft, dann meint er
die Dynamik eines Christenlebens. Sie waren ja klägliche Gestalten. Und es ist immer gut, man macht nicht an Pfingsten so, in den Worten, die man auch hören kann, das Fest der Kirche. Ach, die Kirche ist eine klägliche Einrichtung. Wenn nicht Gottes Geist diese schwachen Menschen immer wieder befähigt zum Zeugendienst. Jede Mission ist eine klägliche Sache. Aber dann schenkt es der Geist Gottes, dass das schlichte Wort, das wir sprechen, durchdringt. Und dann schauen Sie noch einmal die Zeugen am Pfingsttag an. Was waren das für Männer? Der Petrus hat ja selbst vorher gewackelt und gewankt. In der Nacht der Verleugnung, er war unsicher, hat Jesus nicht treu bekannt in dieser Herausforderung. Aber dann stand er plötzlich da und sprach frei und unerschrocken, und nicht viel später, als sie ihn noch ins Gefängnis steckten, da heißt es, dass sie mit allem Freimut redeten sein Wort. So sollten wir Zeugen sein. Und jetzt nicht bloß sagen, ach schön wäre das, wenn das bei uns auch so wäre, sondern schmecke doch die Gabe, die Gott dir anbietet. Jetzt sagen aber manche unter uns noch, ja, also da ist gerade bei mir das so, ich habe gar keine Freude in meinem Christenleben. Wenn ich Bibel lese, bleibt das stumm. Und überhaupt, ich fühle mich so matt und so träge. Ja, das ist ein übliches Zeichen einer tief sitzenden Krankheit. Und die kann man ganz einfach nennen, dass der Geist Gottes nicht wohnt, da wo in unserem Leben noch Sünde ist. Wenn Sie nicht mit allem brechen, was Gott nicht gefällt, können Sie den Geist Gottes nicht empfangen. Ich möchte Sie heute bitten, dass Sie eine umfassende Beichte bei Jesus ablegen. Dürfen Sie gern der Seelsorger bedienen. Ich habe Zeit, ich habe keinen zweiten Gottesdienst. Dann bleiben wir zusammen unter vier Augen und klären Dinge, dass der Geist Gottes sie erfüllen kann. Der Heilige Geist wohnt nicht da, wo in unserem Leben noch Sünde ist. Das muss raus. Man kann so leicht den Geist Gottes betrüben durch einen unnützen Streit, durch Unreinigkeit, durch Brechen des Willens Gottes. Ich will Ihnen heute das Geheimnis sagen, Gott drängt mit Macht in unser Leben hinein. Wir können ihn aufhalten. Der Heilige Geist ist so zart, er weicht zurück. Er drängt mit Macht in unser Leben hinein. Er hat gesagt, es bräuchte nur so viel, wie die Babys um Brot schreien. So viel bräuchte man, dann würde der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben. Und da muss man tüchtig schmecken, damit man das weitersagen kann. In unserer Welt. Vielleicht haben Sie auch keine Ahnung, wie verloren die Menschen sind, die mit uns zusammenleben. Verloren. Ach, sagen Sie, die Leute leben doch ganz fröhlich. Jawohl, wenn ein Eselskopf 80 Silberlinge kostet, eine Handvoll Taubenmist 5 Silberlinge, wenn Sie einmal sehen, wofür Menschen leben, wofür sie ihr Geld hinblättern und sagen, was haben die eigentlich als Lebensziel? Es wird ja immer schwerer, heute im Angesicht des Sterbens mit den Menschen zu reden, weil sie gar nicht das fassen können. Ja, was ist jetzt los? Ja, sicher. Was ist die Erfüllung meines Lebens, wenn man das Autoradio anschaltet? Die Engel sind auch nicht mehr, was sie einmal waren. Der Himmel auf Erden ist in Gefahr. Die einzige Chance, das sind wir. Sind Sie? Der moderne Mensch, der sagt, wir rennen rum im Geigerzähler, aber wir retten diese Welt, der Himmel auf Erden, wir schaffen wie die Wilden. Was wäre das, wenn die Christen sagen würden, oh Leute, ich erzähle euch mal was von meinem Jammer. Ich erzähle euch mal, wie oft ich im Leben gescheitert bin. Ich habe mir auch oft eingebildet, ich sei der Retter der Welt. Ich sei der, der die Welt zum Guten verändert. Dann habe ich gemerkt, dass an mir alle leiden und dass mein Herz wie ein dumpfer, dreckiger Sumpf ist, der nur stinkt. Dann habe ich erlebt, wie Jesus meine Schuld vergeben hat, weil er für mich ans Kreuz ging. Sag das doch den Menschen. Die warten doch auf das Wort der Christen. Aber die Aussätzigen damals vor Samaria, die haben auch sagen können, aber wollen das die Leute da drüben überhaupt hören? Wenn wir darüber kommen und sagen, kommt schnell, im Lager der Aramäer liegt alles bereit, Essen genug, die Feinde sind fortgelaufen, was werden die denn sagen? Genau das Gleiche, was uns die Leute sagen, die sagen, komm, was erzählt er uns für Geschichten? Die glauben doch nicht, die wollen das doch nicht hören. Die lachen uns doch aus, die sagen, komm, der hat da irgendeine verrückte Geschichte uns zu erzählen. Die Aussätzigen hat doch das nicht abgehalten. Wir müssen es allen weitersagen. Mir steht immer noch vor Augen die Gesichter der Papuas in Neuguinea, die in einer noch schlimmen, dämonischen Religion leben. Und einer dieser Papuas hat mir dann erzählt, wie sie in ihrem ganzen Leben alles nur tun aus Furcht vor der schwarzen Magie, die ihr Leben verhext. Und wenn sie heute die Gesichter sehen, die noch von dieser ganz großen Furcht geprägt sind, so wie das ja unser Leben zeichnet, was uns erfüllt und wofür wir Angst haben, und dann passiert das große Wunder, dass der Geist Gottes diese finsteren Gesichter aufhält. Was ist das? Wenn Sie diesen Dienst tun dürfen, dass Gottes Geist Menschen verwandelt, ich will euch ein neues Herz geben, ich will meinen Geist in euch geben, will Leute machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das ist so schön, wenn Christen das Leben und umsetzen, wenn sie begierig den Geist Gottes in sich aufnehmen und erfüllt sind von seinem Wirken und der Geist Gottes sie treibt wie ein Motor ohne Ende. Der Körper ist vielleicht matt und müde, aber der Geist Gottes wirkt noch. Der Geist Gottes wirkt so wunderbar. Da müssen Sie beim Paulus nachlesen. Selbst wenn wir so schwach sind, dass wir nicht mehr beten können, kann ja sein, wenn Sie uns vor der Operation betäuben oder nachts, wenn wir im Halbschlaf liegen, dann seufzt der Geist Gottes in uns und betet für uns. Ist doch wunderbar, wenn dieser Geist Gottes uns erfüllt und in uns wirkt. Man wollte gerade fortfahren und sagen, was er alles tut. Er macht uns das Wort Gottes verständlich, dass wir es begreifen können, hören können. Dass beim Bibellesen das nicht an uns vorbeirauscht, wie fremdes Reden, sondern wir sagen, ja, Vater, danke für deinen Zuspruch. Der Geist Gottes macht uns fröhlich, auch wenn die Sorgen uns niederdrücken, weil er unseren Geist erhebt. Und der Geist Gottes macht uns gewiss, ich habe Frieden, den mir niemand nehmen kann, weil Jesus für mich starb. Ich bin in ihm geborgen. Und diese Aussätzigen, das soll das Letzte sein, sie liefen los. Ich wollte das Ihnen zeigen, wie fies das ist, wenn die Christen stillsitzen. An der Mission und der Evangelisation scheidet sich die Christenheit. Ich kann mir keine lebendige Christengemeinde vorstellen, die nicht evangelisiert, fortwährend, durch alle ihre Glieder, wo sie leben. Aber man muss zuerst schmecken und erfahren haben, was das ist, was uns Gott da schenkt. Und dann liefen diese aussätzigen Männer los. Es wird ihnen gar nicht leicht gewesen sein, mit ihren kranken Füßen hinüber zur Stadt Samaria, sie riefen die Mauern hinauf zu den Wächtern. Sie nahmen das alles getrost in Kauf, was ihnen da an Spott entgegenschallte. Ihr wollt uns wohl verkoksen. Und die riefen weiter und sagten, kommt, ich will das bezeugen mit meinem Leben. Es wäre schlimm, sie würden ein Zeugnis geben wollen mit großen, schweren Sätzen. Vielleicht ist das immer viel zu kompliziert, was sie sagen wollen, wenn sie einen anderen zu Jesus führen. Und dann nehmen wir oft Zuflucht und verschenken Bücher. Es kann eine Hilfe sein. Aber ihr eigenes Wort, das ist das Größte. Wenn sie sagen, Jesus hat mich verlorenen und verdammten Menschen angenommen. Das bekenne ich und das weiß ich. Oder deine Ehe kann auch neu werden, wenn du Jesus findest.
Mehr brauchen Sie gar nicht sagen. Sie müssen sagen, wo es Brot gibt. Sie müssen nicht alles erklären können. Sie brauchen nicht mal sagen, wie es Jesus macht. Sie brauchen bloß sagen, wo es Brot gibt. Sie müssen bloß den Finger ausstrecken und sagen, da müsst ihr hin. Und ich wünsche mir dies heute in diesem Pfingstgottesdienst, dass wir alle jetzt, wo wir wieder hingehen, zurückgehen an die Krankenbetten, zu den zweifelnden Menschen, zu anderen, die wir vielleicht die letzte Wegstrecke in die Ewigkeit hinüber begleiten dürfen, zu ungläubigen Menschen, überall wollen wir sagen, du, da ist er und er ist da und er lässt sich finden. Der erquickt Menschen in großer Schwachheit und erfüllt sie. Und da ereignet sich das, was damals an Pfingsten geschehen ist. Sie verstanden, was da geredet wurde. Das Einzige, was heute die Weltevangelisation hemmt, sind nicht die Hindernisse, sondern die vielen fiesen Christen, die nicht gehen, von Tür zu Tür. Pfarrer, die keine Besuche machen, und das trifft mich. Menschen, die schweigen aus Feigheit. Da kann nur eine Antwort von uns kommen. Hier bin ich, Herr, sende mich. Amen.